Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit dem Info auf Rabe. Vor zwei Monaten, am 20. Januar 2017, übernahm Donald Trump die Macht in den USA. Für uns ist das auch in diesem Monat ein Grund, zurückzuschauen, Trump-Watch zu betreiben und zu berichten, was letzten Monat passiert ist. Außerdem vergleichen wir die Politik von Trump mit rechter und rechtsextremer Politik in Europa. Zuerst jedoch werfen wir den Blick und unser Ohr auf eine eher überraschende Auswirkung der Trump-Regentschaft, die Entstehung der Frauenprotestbewegung Women's March, die inzwischen viel mehr als nur eine Bewegung gegen Trump geworden ist. Letzten Samstag waren wir deshalb am Women's March in Zürich mit dabei. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Am Samstag gingen in Zürich rund 15.000 Menschen auf die Straße, um gegen Sexismus und andere Unterdrückungsformen zu demonstrieren. Unterstützt von zahlreichen Organisationen und politischen Parteien zogen die Demonstrierenden bei strömendem Regen durch die Stadt, um für ihre Rechte einzustehen. Zentral waren dabei Forderungen nach Lohngleichheit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie das Einstehen für Solidarität, für mehr Solidarität und Respekt. Die Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, Judith Schmutz, erklärte Salim Staubli, weshalb Menschen auf die Straße gehen, trotz rechtlicher Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Wir sprechen so oft von der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Wir sagen ganz, ja, es hat eine stattgefunden, außer bei so kleinen Sachen wie Lohn oder so. Aber genau diese Aussage ist ja so störend. Also es sind nicht einfach so kleine Sachen wie Lohn, sondern das sind große Problemfälle, die man ganz einfach lösen kann und man will sie einfach nicht oder man bringt irgendwelche Scheinargumente, die vor allem biologisch geprägt sind oder so hervor. Ich glaube, das ist das große Problem, dass die Leute langsam wirklich aus dem Weg schaffen wollen.
Über die Lohnungleichheit zwischen Mann und Frau redet man hierzulande sehr oft. Erstaunlich, denn in der Schweiz steht im Gesetz, dass Frauen den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit erhalten sollen bei gleicher Qualifikation und Leistung. Die Fakten sprechen jedoch eine andere Sprache.
Öffentlich spricht man schon von 20% Lohnunterschiede, aber es gibt vor allem Unterschiede zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor. Beim privaten Sektor ist der Lohnunterschied natürlich größer, da die Leute, die Unternehmen noch mehr unterscheiden können, hey, wie viel Lohn geben wir wem. Das sprechen von 15-20% Lohnunterschiede beim öffentlichen Sektor, wo natürlich auch der Staat dahinter steht. Und der Staat sagt ja, ah ja, Gleichstellung, Gleichberechtigung, auch da sprechen wir immer noch von 10-15%. Also auch der Staat muss da noch ganz viel machen und kann nicht sagen, ja, es ist nur noch der private Sektor, der hinten reinrutscht. Also ja, es gibt noch was zu tun.
In keinem anderen Land waren so viele Leute am Women's March wie in seinem Ursprungsland, den USA. Judith Schmutz erstaunt es nicht, haben sich die während Jahrzehnten unausgesprochenen Gender-Problematiken gerade jetzt entladen.
Der Women's March in Washington, der hat ja kurz nach der Einführung von Trump stattgefunden. Ich glaube, da war vor allem noch eine mega Wut und auch Verständnislosigkeit hier, weil man einfach nicht vorstellen konnte, dass einem solcher Mann wirklich solche Worte rauslässt. Und dann war es einfach so eine logische Schlussfolgerung, dass man jetzt wirklich auf der Straße muss und wirklich den Leuten zeigen muss, hey, wir müssen was tun. Es kann nicht sein, dass dieser Mann so einen Schwachsinn rauslässt und wir machen nichts. Also ich glaube, es war wirklich so eine logische Schlussfolgerung und das hat bei so vielen Menschen Klick gemacht, dass die wirklich in so großen Massen dann auf die Straße gegangen sind, in so vielen Ländern.
Auf die Frage, ob man Donald Trump denn jetzt schon fast wieder dankbar sein muss, findet die Präsidentin der Jungen Grünen eine klare Antwort.
Er hat es provoziert. Ich glaube, anstatt verdanken würde provozieren besser passen. Es ist einfach, hey, jetzt reicht's und gegen dich muss man einfach was unternehmen. Ich glaube, Trump hat natürlich auch auf die ganze Welt eine Auswirkung, aber vor allem auf die westliche, wenn er damit seinen Aussprüchen, also mit seinen Worten kommt, grab him by the pussy und so. Das ist einfach too much, glaube ich, gerade.
Doch so sehr man Donald Trump für seine Worte auch kritisiert und in ihm einen typischen Frauenverachter sieht, die Gender-Problematik geht weit darüber hinaus. Gerade junge Frauen haben in westlichen Ländern trotz Unterstützung äußerst große Hindernisse zu überwinden.
Also ich glaube, da ist allgemein ein enormer Druck. Auf der einen Seite muss man eben diesen Argumenten auch entgegenstehen können, weil wir sagen so viel, Frauen können es gleich wie Männer und so weiter. Und das müssen wir dann auch erreichen. Und das andere ist, sind diese Schönheitsideale, die auf den ganzen Social Media die ganze Zeit verkörpert werden, was ist so typisch weiblich, wie hat sich die weibliche Frau zu verhalten und so weiter. Also absoluter Schwachsinn. Und dann ist es gleich natürlich auch mit der Familie. Auch heute wird ja noch gesagt, ja, Kinder haben, wenn du keine Kinder willst, bist du so, was, wirklich, bist du dir sicher? Weißt du das jetzt schon? Also man muss sich die ganze Zeit rechtfertigen. Und ich glaube, das ist ein enormer Druck, den wir heute haben.
Die Chance, zumindest bei Lohnverhältnis und Arbeitsbedingungen einen Schritt vorwärts zu gehen, stehen momentan nicht schlecht. Doch es wäre nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein.
Dann hätten wir das Lohnproblem mal hinter uns, aber wir haben immer noch diese Klischees in unserem Kopf, also so Mann der starke, Frau die schwache Person und dann haben wir in diesem Bezug halt das Militär, die Rollenverteilung in der Familie. Also ist ja heute ganz stark so, dass es Teilzeitstellen einfach schwierig ist. In vielen Betrieben gibt es keine Teilzeitstellen und dann meistens ist die Frau, die das macht und vor allem halt, weil so die Frau halt meistens den Betrieben schafft, die weniger verdient. Da muss man Familien schauen, dass halt das Geld reinkommt. Das sind Argumente, die man wirklich gut beiseitigen könnte.
Sagt Judith Schmutz, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz.
Rabe Info.
Und wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Gestern Sonntag fanden im Kanton Wallis Wahlen statt. Dabei wurde Oskar Freisinger von der SVP nicht wiedergewählt. Es ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte des Kantons, dass ein amtierender Regierungsrat die Wiederwahl nicht schafft. Seinen Sitz als Bildungs- und Sicherheitsminister eroberte das FDP-Mitglied Frédéric Favre. Bei den letzten Wahlen vor 4 Jahren erzielte Oskar Freisinger noch das beste Resultat. Freisinger war früher Nationalrat, kandidierte bei den letzten Wahlen jedoch nicht mehr für das nationale Parlament. Somit hat Freisinger nun kein politisches Mandat mehr, ist er doch immer noch Co-Vizepräsident der SVP Schweiz. In Paris gingen am Wochenende tausende Menschen auf die Straße, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Aufgerufen dazu haben neben antirassistischen Organisationen auch Gewerkschaften und linke Parteien. Gegen Ende der Demonstration kam es zu Ausschreitungen, mehrere Personen wurden festgenommen. Aktueller Anlass war die brutale Misshandlung eines jungen Mannes in Polizeigewahrsam. Dieser musste für längere Zeit ins Gefängnis. Auch in Frankfurt gingen am Samstag gut 30.000 Menschen auf die Straße. Mehrheitlich Kurdinnen und Kurden demonstrierten gegen die Pläne des türkischen Präsidenten Erdogan, ein Präsidialsystem einzuführen. Seine Macht würde somit ausgebaut werden, das Parlament hingegen verlöre Entscheidungsbefugnisse. Ein Sprecher Erdogans reagierte entzürnt auf die Demonstration. Mit der Bewilligung dieser hätte die deutsche Bundesregierung terroristische Organisationen unterstützt. Gestern Sonntag rettete die italienische Küstenwache bei Einsätzen vor der libyschen Küste rund 3.000 Geflüchtete. Wegen des guten Wetters wagen derzeit mehr Menschen die Überfahrt über das Mittelmeer. Heute Montag wollen die InnenministerInnen verschiedener europäischer Länder und VertreterInnen nordafrikanischer Staaten in Rom darüber beraten, wie der sogenannte Flüchtlingsstrom gestoppt werden kann. In Brasilien deckte die Bundespolizei einen umfangreichen Fleischskandal auf. Wie die deutsche Tageszeitung Taz berichtet, sei bei abgelaufener Haltbarkeit das Fleisch einfach neu verpackt worden. Unappetitliche Gerüche wurden mit krebserzeugenden Chemikalien unterdrückt, Wurstwaren wurden mit Pappmaché gestreckt. Brasilien ist weltweit der größte Exporteur von Fleisch. Noch ist unklar, ob betroffene Fleischprodukte auch in der Schweiz auf den Markt kamen. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag ein Mix zwischen Sonne und Wolken, es bleibt jedoch trocken, das Thermometer zeigt maximal 11 Grad. Mittwoch und Donnerstag dann ebenfalls wechselhaftes Wetter, jedoch mit Regenrisiko bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad.
Rabe Info.
Obwohl Donald Trump nicht mehr alleine die Frontseiten der Medien füllt und es scheinbar ruhiger geworden ist um den neuen US-Präsidenten, finden wir es wichtig, was sich tut, dort drüben, auf der anderen Seite des Teiches. Und ebenso wichtig ist uns, das politische Verhalten von Trump in den Kontext rechts- und rechtsextremer Politik auch auf dieser Seite des Teiches zu stellen. Soeben machte Trump wieder Schlagzeilen anlässlich des Besuchs der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nicht nur sein seltsames Verhalten beim Händeschütteln oder eben Nicht-Händeschütteln gab zu reden, sondern er betonte einmal mehr, dass er von der Regierung Obama abgehört worden sei. Schalkhaft sagte er, befände sich dabei im gleichen Boot wie Angela Merkel. Allerdings, es gibt klare Hinweise, dass die amerikanischen Geheimdienste die deutsche Regierung abgehört haben. Trump hingegen beruft sich nicht auf Fakten, sondern auf eine Verschwörungstheorie des rechtsextremen Mediums Breitbart News. Uns beschäftigen nun nicht Verschwörungstheorien, sondern geschaffene Fakten des zweiten Monats mit Donald Trump als US-Präsident. Katrin Hiss hat sie zusammengestellt.
Fangen wir von vorne an.
28. Februar.
Donald Trump ordnet per Dekret an, dass Wasserschutzvorschriften daraufhin zu überprüfen seien, ob sie die Wirtschaft belasten. Ein Beispiel. Manche Bauern, welche in den USA ja oft Felder bestellen, die die Größe eines ganzen Kantons haben, dürfen wegen des Gewässerschutzes ihr Land nicht so intensiv nutzen, wie sie könnten. Gut möglich also, dass solche Regelungen bald fallen.
1. März.
Donald Trump kündigt an, dass er eine Behörde gründet, welche Straftaten von Nicht-US-BürgerInnen sammelt. Die Liste mit den Namen der TäterInnen will er einmal wöchentlich veröffentlichen. Das Ganze will er VOICE nennen, Victims of Immigration Crimes Engagement.
Das ist ja eine Maßnahme, die schon andere Staatschefs getroffen haben.
Genau, auch Adolf Hitler veröffentlichte Listen mit Namen von Jüdinnen und Juden, welche Straftaten begangen haben. Die ehemalige britische Tageszeitung The Independent, welche seit einem Jahr nur noch online existiert, sagt dazu: «The similarities are terrifying. Die Parallelen sind erschreckend.»
2. März.
Eine Umfrage zeigt, dass weniger als die Hälfte der RepublikanerInnen denken, dass Pressefreiheit wichtig ist in einer Demokratie.
Ja, die Medien werden ja oft die vierte Gewalt genannt im Staat. Also sie sind neben der Justiz, dem Parlament und der Regierung ein politisches Kontrollorgan, das eingreift, wenn die drei anderen Organe versagen. Für jemand, der eine Diktatur errichten will, ist es deshalb meistens auch wichtig, so schnell wie möglich die Pressefreiheit einzuschränken. Kein Wunder hat jemand, der scheinbar diktatorische Ambitionen hat, wie Donald Trump, ein großes Interesse daran, die Presse möglichst draußen zu halten.
Und an diesem Tag wird auch bekannt, dass die umstrittene Keystone XL Pipeline ausgeschlossen wird von Trumps Dekret, welches besagt, dass Infrastrukturprojekte mit amerikanischem Stahl gebaut werden müssen. Scheint also, dass der Grundsatz «America first» nur dann zählt, wenn es nicht um Trumps eigene Interessen geht.
3. März.
Medien aus Indianapolis veröffentlichen Dokumente, die zeigen, dass Vizepräsident Mike Pence einen privaten E-Mail-Account benutzte, um sensible Geschäfte zu diskutieren, in seiner Zeit als Gouverneur von Indiana. Genau den Vorwurf, den RepublikanerInnen immer wieder zur Sprache brachten im Wahlkampf gegen Hillary Clinton. Pence rechtfertigt sich. Angelegenheiten eines Gouverneurs seien von weniger Brisanz als diejenigen einer Außenministerin.
6. März.
Das Weiße Haus veröffentlicht eine Medienmitteilung, in welcher 1:1 dasselbe steht wie in einer älteren Mitteilung des Ölkonzerns ExxonMobil. ExxonMobil, das ist die Firma, welche Außenminister Rex Tillerson bis zu seinem Amtsantritt führte. Der Vorfall zeigt einmal mehr auf, von «Drain the Swamp» kann nicht die Rede sein.
«Drain the Swamp» ist dann gleich Thema später in dieser Sendung.
Auch erlässt Trump erneut ein Dekret, welches die Einreise von Menschen mit einem Pass aus 6 mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern verunmöglicht.
Eine ähnliche Verfügung hatte Trump ja Ende Januar erlassen. Damals kam es mehrere Tage zu Chaos an Flughäfen in den USA, aber auch auf der ganzen Welt, weil Menschen, die sogar eine sogenannte Green Card hatten, also bereits in Amerika einen festen Wohnsitz und eine Arbeitsbewilligung besaßen, nicht mehr einreisen konnten.
Diese Menschen waren jedoch beim zweiten Versuch, eine solche Regelung für 3 Monate durchzusetzen, ausgeschlossen. Trotzdem kam das Dekret nicht durch. Wieder wird die Regelung von einem Bundesrichter gestoppt. Diesmal ist es derjenige in Hawaii.
And so we have a lot of talent and a lot of expertise here, I will tell you, and we have come up with a solution that's really, really, I think, very good. Now, I have to tell you, it's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump stellt sein neues Krankenversicherungsmodell vor, den American Healthcare Act. Erste Analysen von ExpertInnen zeigen, die klassische Trump-Wählerschaft, die weiße ländliche ArbeiterInnenschicht, wird wohl in Zukunft bedeutend mehr für ihre Versicherung bezahlen müssen. Die Budgetbehörde des Kongresses schätzt, dass 24 Millionen Menschen mit dem neuen Versicherungsplan ihre Krankenkasse verlieren werden.
Trump möchte übrigens nicht, dass seine Krankenversicherung in Anlehnung an die von ihm abgeschaffte Obamacare, Trumpcare, genannt wird. Was ziemlich erstaunlich ist, lässt er doch ansonsten keine Gelegenheit aus, Golfclubs, Hotels, Hochhäuser oder Unis nach sich zu benennen. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass er von dem Projekt nicht ganz überzeugt ist.
9. März.
Die Plattform für investigativen Journalismus ProPublica veröffentlicht einen Bericht, nach welchem Trump freie Posten am liebsten mit Ex-LobbyistInnen besetzt. Bereits 400 sollen einen Arbeitsplatz in Trumps Administration erhalten haben. Dies steht ganz klar entgegen der Aussage Trumps im Wahlkampf, er wolle drain the swamp.
Lobbyisten, die wichtige Rollen im Staat übernehmen, das kennen wir ja. Zum Teil auch hier in der Schweiz, wo ja Lobbys sehr dominant sind bei der Politik, weil ja unsere Politiker nicht Berufspolitiker und Politikerinnen sind. Naja, gibt es denn ein Beispiel für so einen Lobbyisten in der neuen Trump-Administration?
Ein sehr spannendes Beispiel, das ich gefunden habe, das ist Byron Anderson. Er arbeitete mehr als 10 Jahre für das Finanzdienstleistungsunternehmen Transamerica. In dieser Zeit bekämpfte er verschiedene Regulierungen des Arbeitsministeriums. So forderte er zum Beispiel die Abschaffung eines Gesetzes, welches besagt, dass FinanzberaterInnen im besten Interesse ihrer Kundschaft arbeiten müssen. Unter der Trump-Administration hat er nun einen Job bei eben diesem Arbeitsministerium bekommen.
15. März.
Präsident Trump kündigt an, dass strenge Umweltauflagen für die Autobranche aufgehoben werden. Barack Obama hatte diese Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel getroffen. Trump will sie nun abschaffen, um, nach seiner Argumentation, mehr Jobs zu generieren.
16. März.
Trump ernennt einen neuen Vizedirektor für die Umweltschutzbehörde. Er heißt Andrew Wheeler und ist Lobbyist für die Kohleindustrie. Auch stellt Trump heute erste Vorschläge vor für das Budget von 2018. So will er unter anderem die Gelder der eben erwähnten Umweltschutzbehörde um 1/3 kürzen. Das bedeutet, dass 3.200 Angestellten gekündigt wird und dass die Finanzierung von internationalen Programmen zum Klimawandel gestrichen wird. Auch soll das Institute for Museums and Library Services, die Behörde, welche Museen und Bibliotheken mitfinanziert, aufgelöst werden. Gleichzeitig will Trump dem amerikanischen Militär 9% und den Migrations- und Grenzschutzbehörden 7% mehr Gelder zusprechen.
Wie er das schaffen will, das Militärbudget massiv zu erhöhen und gleichzeitig nur wenig eigentlich zu sparen, das werden wir bald sehen. Immerhin einmal hat er es geschafft, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, nämlich seine Wahl zum US-Präsidenten. Eine Woche vor der Wahl von Donald Trump veröffentlichte Bad History den Song Pump Trump. Wohl nicht bewusst, dass die Parodie, die sie sangen, plötzlich Wirklichkeit werden sollte. Oder eben schlechte Geschichte. Bad History.
Good morning, folks. It was a long night, but the election's over and our new president is...
Yeah. They said I'm not worth to be head of state. Hello, I'm elected. I'll make U.S. great. Started from the bottom of my father's towers with just a small loan of $1 million. It was a struggle. Yeah. Life ain't easy for a billionaire's son. You have to work hard to get hard to make a little sum-sum.
Bum-ba-dum, chum, bum, chum, bum. Bum-ba-dum, chum, bum, chum, bum. Bum-ba-dum, chum, bum, chum, bum. Bum-ba-dum, chum, bum, chum, bum.
To all the losers and haters who always said I wore a wig. To all the women offended by words like dog or fat pig.
Show us the way!
My palms aren't sweaty, my knees ain't heavy. There's word vomit in my speech already. And still, look at all of this confetti. I won!
Bumpy's in the house, in the White House.
Bum-ba-dum-chum-bum-chum-bum. 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 Bum-ba-dum-chum-bum-chum-bum.
Look at me, I'm the symbol of your liberty. Thanks for electing me, here's a quarter.
Awesome!
Now get your life in order. I'm not a racist, I'm a realist. Ask me more on that matter, and the current state of affairs will include your mother.
Mr. President, what do you think about these nuts?
These nuts? He had no chance, no chance at all. He might call himself nuts, but really had no balls. Listen here, do you think I'm dumb? I sing a song, and in 3 months' time, everyone will hum. Thank you. I have sharp eyes, great hair, and big hands. Ask Melania. I'm the greatest from East Coast to West Coast to China. I love China. They did something great before. Together, America, we'll build a greater wall.
Rabe Info.
Wir haben jetzt die Chronologie der Ereignisse gehört. Donald Trump bemüht sich, den Anschein zu erwecken, er löse seine Wahlversprechen ein. Dazu gehörte auch den bereits erwähnten Spruch «Drain the Swamp», den Sumpf austrocknen. Damit meint er die sogenannte Elite, die für ihn ein Geklüngel von Bundespolitiker, BerufspolitikerInnen, WirtschaftslobbyistInnen und BundesbeamtInnen sowie Intellektuellen ist. Mit den Budgetkürzungen in zahlreichen Bundesämtern versucht er nun, da ein Zeichen zu setzen. Wird er damit wirklich den Sumpf austrocknen?
Wohl kaum, denn Trump gehört ja eigentlich selber zum Sumpf und sein Kabinett sowieso. Nur schon die Tatsache, dass er mehrere Minister und Berater engagiert hat, die früher bei der umstrittenen Investmentbank Goldman Sachs gearbeitet haben, spricht Bände. Goldman Sachs ist ein wichtiges Symbol dieser sogenannten Elite. Im Wahlkampf hat Trump ja Hillary Clinton vorgeworfen, sie sei zu fest mit Goldman Sachs verbandelt. In Wirklichkeit ist wohl es vor allem.
Die böse Elite, die am Volk vorbei politisiert. Das ist ja nicht nur Thema bei Trump, sondern auch bei anderen Rechten und Rechtsextremen. Gibt es auch dort Beispiele von krassen Widersprüchen?
Selbstverständlich. Schauen wir uns nun schon mal die Schweiz an. Matullo Blocher, also die finanzielle und politische Erbin von Christoph Blocher, verfügt über ein mehrfaches Vermögen als ihre Kollegen und Kolleginnen im Nationalrat alle zusammen. Milliardäre und Milliardärinnen gehören definitiv zur Elite. Dazu gehören neben den Blochers in der Schweiz auch Walter Frey, Autoimporteur und Ex-SVP-Nationalrat. Die SVP, die ihren Wählenden vorgaukelt, sie mache etwas gegen die z Bern oben, handelt komplett umgekehrt im Parlament. Sie vertritt die Interessen des Grosskapitals, wie wir das erst gerade bei der Unternehmenssteuerreform 3 gesehen haben, welche die SVP bedingungslos unterstützt hat. Anfügen möchte ich da noch, dass auch radikale linke Kreise gerne von der bösen Elite sprechen. Dort benutzen sie dann oft den diffusen Begriff System. Immerhin verhalten sich die linksradikalen Elite-Kritiker und Kritikerinnen nicht so widersprüchlich wie die Rechten. Vielleicht stammen zwar einige von ihnen aus elitären Kreisen, sprich aus gutem Hause, aber sie arbeiten dann wenigstens meist selber nicht für dieses von ihnen verachtete System, sprich für irgendwelche Großkonzerne, für die Polizei oder als Berufspolitiker.
Gutes Stichwort BerufspolitikerInnen. Die gehören ja ganz besonders zum Sumpf oder zum Filz, wie wir es hier nennen. Das sehen wir ja jeweils eindrücklich, wenn es um Spesen oder Lohnerhöhungen für ihre Parlamentsarbeit geht. Da sind sich ja dann meistens fast alle von links bis rechts einig und stimmen ja.
Ja, die Verachtung des Berufspolitikers, der Berufspolitikerin ist wohl einer der grössten Widersprüche bei den Rechten. Ein gutes Beispiel ist Geert Wilders. Der rechtsextreme Niederländer wurde vor bald 20 Jahren ins Parlament gewählt, damals noch für die rechtsliberale Regierungspartei VVD. Höchstwahrscheinlich lebt er hauptsächlich von Steuergeldern. Zudem müssen die Steuerzahlenden einen aufwendigen Sicherheitsapparat für den Schutz von Geert Wilders berappen. Das erinnert auch ein bisschen an Trump. Noch ein Stückchen perverser ist es bei der französischen Front National Frontfrau Marine Le Pen. Ausgerechnet die bekannteste EU-Hasserin Frankreichs soll für fiktive Assistentinnen im EU-Parlament EU-Gelder bezogen haben. Kommt hinzu, auch sie lebt wahrscheinlich von ihrem fürstlichen Lohn, den sie als EU-Parlamentarierin bezieht.
Zugegebenermaßen ist dieser Hass auf die Elite ein wunderbares politisches Propagandamittel. Wir alle nerven uns ja manchmal über das Gebaren der politischen Klasse und der Wirtschaftselite. Wenn wir gerade über Psychologie sprechen, gibt es denn noch andere psychologische Gründe, warum dieser Elitenhass bei Rechtsextremen so populär ist?
Ich bin zwar nicht Psychologe, aber als Laie sehe ich da schon ein interessantes Erklärungsmuster. Jemand wie Trump wurde jahrzehntelang belächelt von Intellektuellen, von Politikerinnen und Politikern aller Couleur, von den tonangebenden Medien. Seine Kandidatur hatte sicherlich auch dieses Element «Jetzt zeige ich es denen». Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Es gibt eine spannende Analyse zu Christoph Blocher von Ex-Nationalrat, Ex-Preisüberwacher und Wirtschaftskolumnist Rudi Strahm, die er mir mal bei einem Interview erzählt hat. Der SVP-Chefstratege Blocher sei demnach mehrfach von elitären Kreisen gekränkt worden. Er wurde während der Unizeit als Werkstudent aus einfachen Verhältnissen von den linken 68ern, die vielfach aus gutem Hause kamen, verspottet für seine erzkonservative Haltung. Die Zürcher FDP, ein äußerst elitärer Zirkel, verweigerte ihm den Zugang zu ihrem Kreis, was nicht zuletzt dazu geführt hat, dass er dann die Zürcher SVP auf Erfolg trimmte, nur um die FDP zu überholen. Die grösste Erniedrigung von Blocher fand dann vor 10 Jahren statt, als er aus dem Bundesrat abgewählt wurde. Es denen zeigen, ist sicherlich noch heute eine Motivation von Blocher. Ähnliche Geschichten finden wir anderswo sicher auch. Ich habe kürzlich gelesen, dass Frauke Petri von der Alternative für Deutschland, AfD, eine gescheiterte Unternehmerin ist. Sie ist Chemikerin und hatte eine eigene Kunststofffirma gegründet. Als sie bankrott ging, sie war damals schon bei der AfD, nutzte sie dieses Scheitern für einen Angriff auf die sogenannte Elite. Sie wäre nicht bankrott gegangen, sagte sie, wenn sie wie die Grossbanken vom Staat unterstützt worden wäre. Damit hat sie natürlich irgendwie auch recht. Gleichzeitig ein Beispiel für das ewige Spiel mit der Opferrolle. Das wiederum ist dann wieder ein eigenes Thema, das wir ein andermal diskutieren können.
Drain the Swamp, den Sumpf der Elite austrocknen. Wir dürfen offensichtlich daran zweifeln, ob Donald Trump und seine rechten und rechtsextremen Glaubensbrüder und Schwestern das schaffen werden. Kein Zweifel an Trump hingegen hat unser Kolumnist, der Trump-Versteher.
Ja, das ist ja wieder mal typisch die linke Elite, alles so studiert bei diesen Journalisten. Die sagen natürlich, wie Trump schlecht ist und so. Aber ich erzähle euch jetzt, warum ich Trump ganz gut finde. Er macht nämlich endlich etwas gegen die Salamisierung vom Abendland. Gerade kürzlich bin ich im Supermarkt bei der Würststand und musste feststellen, es gibt nicht mehr einfach einen Salami, sondern es gibt es allein aus der Schweiz, aus dem Emmental, aus dem Appenzell, aus dem Bündnerland und es gibt es allein aus Italien. Und es gibt die Salami aus Österreich und Slowenien und von der ganzen Welt. Wahrscheinlich gibt es sogar schon Salami aus den Arabischen Emiraten. Und das ist einfach zu viel. Von mir wird es länger, wenn es einfach ein Salami gibt. Und darum finde ich gut, wie der Trump endlich etwas macht gegen die Islamisierung vom Abendland.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 20. März auf Rabe. Unter rabe.ch oder info.rabe.ch gibt's unsere Sendungen jeweils als Podcast, dazu noch Bilder, Videos, Texte, Links und so weiter. Das nächste aktuelle Info gibt's dann morgen hier um 11. Dann besuchen wir den Schülerinnenstreik vor dem Rathaus und die Reitschuldebatte im Rathaus. Beigetragen zu dieser Sendung haben Salim Staubli und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.